Von Tag zu Tag mit Rainer Rosenberg.
Schönen Nachmittag und mit meinem Gast Batya Horn. Danke fürs Kommen. Es geht um existenzielle Sätze. Batya Horn ist Verlegerin und Galeristin und sie hat die letzten Jahre, also in den letzten Jahren, 5 Jahre lang ihre sehr kranke Mutter gepflegt, demenzkrank. Und sie hat sehr viel mit ihr kommuniziert in dieser Zeit. Und sie hat Sätze, die die Mutter Silvia Rosenheck gesagt hat, aufgeschrieben. Und irgendwann wurde aus diesem Aufschreiben der Sätze der Gedanke geboren, ein kleines Buch zu machen. Und das heißt jetzt, ich möchte durchbrennen in meine Welt. Und dieser Satz klingt ja schon so, als hätte ein Dichter darüber sehr lange nachgedacht. Ich möchte durchbrennen in meine Welt. Aber können Sie sich noch an die Situation erinnern, wie das Ihre Mutter gesagt hat?
Nein, also sie hat ja ein ganzes Leben lang immer so viel gesagt. Nur ich habe vielleicht den Fehler begangen, dass ich nicht früher schon damit begonnen habe, das zu notieren oder ein Tonband zu verwenden oder einen Film draus zu machen, da ich ja keine Filmemacherin bin und eh mit meinen Dingen so beschäftigt war, ist mir das eigentlich nicht in den Sinn gekommen. Außerdem bin ich technisch nicht sehr begabt und deswegen war es dann naheliegend, nachdem ich ja schon ein Buch Handicap, Schicksal und Chance, eine Anthologie zu Befindlichkeiten des 21. Jahrhunderts gemacht habe, die 7. und letzte übrigens, habe ich einfach die Idee gehabt, da 2 Seiten, habe ich mir gedacht, da Handicap ist ja super, dann könnte ich einfach sinngemäß also ihr 2 Seiten widmen und das habe ich auch getan, still und leise und wollte eigentlich damit gar nicht auffallen. Und dann haben mich so viele meiner Freunde, meiner Autoren darauf angesprochen, wer das eigentlich ist, weil sie kennen sich eigentlich in der Literaturszene recht gut aus. Und warum kennen sie diese Dame nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss leider zugeben, das ist meine Mutter. Und dann haben die also so begeistert davon gesprochen, dass ich so motiviert war, dass ich dann aufgrund dessen eigentlich weiter geschrieben habe. Das heißt, sie hat es noch erlebt und ich habe ja auch das Buch gezeigt. Ob sie das so richtig wahrgenommen hat, das bleibt dahingestellt. Ja? Aber sie wusste, dass ich also auch T-Shirts von ihr gemacht habe.
Von den Sätzen, die sie gesagt
hat. Von drei dieser hier im Handicap enthaltenen Sätze. Und ja, und dann hat sie eben das mitbekommen und dann habe ich immer gesagt, Mutti, ich warte eine Sekunde, sag mir das noch einmal. Und dann ist es öfters passiert, dass ich den Satz nicht mehr gewusst habe und manchmal hat sie es halt noch einmal wiederholt, ein bisschen anders, aber doch. Und dann habe ich schnell einen Kastzettel genommen oder irgendwas, was ich in der Küche gefunden habe und habe das dann draufgeschrieben, ob das jetzt ein Kuvert war oder das Buch, wo ich die ganzen Blutdruckmesswerte und wie viel vom Katheter ich entnommen habe und wie auch immer. Da habe ich so ein Buch gehabt, da habe ich genau die Zeiten aufgeschrieben, was wann ich getan habe und wie viel der Wert war, damit ich dann auch einem Arzt sagen konnte, das war so und
wie
so.
Wie viel Urin war da und diese ganzen wunderbaren
genau,
Sachen,
die genau, man da genau. tun muss. Und ja, und dann habe ich das halt dort in eine Ecke oder so geschrieben. Also was immer mir unter die Hände gekommen ist, habe ich dann schnell notiert.
War das Aufpassen auf das, was Ihre Mutter sagt, eine Ablenkung vom Pflegealltag, der ja nicht
nein,
nur so
nein.
angenehm ist?
Naja, es war nicht so unangenehm. Das heißt, sie hat sich darauf eingestellt und sie war sehr, sehr dankbar. Und ich für mich war es eine Selbstverständlichkeit, das zu tun. Und es war nicht so eine unangenehme Sache. Es war nur eine unangenehme Sache, wenn ich zeitmäßig irgendwo zu sein hatte, sei es bei einer Ausstellungseröffnung oder Buchpräsentation, wo ich ja verhältnismäßig pünktlich sein musste, wo sie das natürlich aus Egoismus gesagt haben, bleib noch und so. Das war ein bisschen zickig von ihr. Aber sonst, mehr oder weniger, bis auf kleine Ups and Downs, sind wir wunderbar ausgekommen. Ja? Also sie
war im 92. Lebensjahr, genau, als sie gestorben ist.
Ja. Und sie ist eigentlich unschuldig gestorben, weil sie war im Spital wegen einer Atembeschwerde und ich habe die Rettung gerufen und sie sollte entlassen werden und hat sich dort eine Bronchitis zugezogen. Das war die Geschichte.
Unschuldig gestorben ist ein interessanter Satz.
Ja, es ist ja so, weil wenn man einen an und für sich mehr oder weniger, auch wenn man geistig nicht immer auf der Höhe ist oder Aussätze hat, dann ist man ja noch immer so, dass man sagt, man hat ein lebensfähiges Leben, auch wenn man eher gewisse Sachen nicht machen kann oder nur mit Hilfe machen kann. Und das hat sie ja von meiner Seite ja bekommen. Also sodass sie theoretisch, also sie konnte reden, sie konnte sprechen, sie konnte Konversation führen, sie hat eine Meinung gehabt, sie hat ihre Gedanken geäußert, die ich ja früher als selbstverständlich angenommen habe. Nur jetzt in dieser Phase, wo ich das eben notieren wollte, auch im Hinblick, dass ich mir gedacht habe, irgendwann einmal möchte ich einmal daraus etwas machen, war das an und für sich für mich alle Jahre davor eine Selbstverständlichkeit. Ich habe immer gesagt, Mutti, du könntest eigentlich Romane schreiben. Aber sie war ja so schreibfaul. Sie hat nicht einmal ihren drei Schwestern, jeder in einem anderen Kontinent, geschrieben und hat sich immer erwartet, dass die Schwestern
dass ihr die anderen schreiben.
Genau. Und ich gesagt, wieso schreibt dann die Nora nicht? Wieso schreibt die Gisi nicht? Wieso schreibt die Mirika nicht? Sag ich, Mutti, was kannst du dir erwarten? Du schreibst gar nichts und kriegst trotzdem Briefe, du kriegst trotzdem Anrufe. Also was soll's? Ja, also schreiben.
Da stellt man sich ja dann auch, entschuldigen Sie, da stellt man sich ja dann auch die Frage, es gibt ja so Menschen, die man immer selbst anrufen muss. Die freuen sich dann, wenn man angerufen hat, aber rufen nie von selbst an.
Ja.
Und da besteht ja die Gefahr, dass man dann aufhört anzurufen.
Ich glaube,
oder rufen Sie
nein,
bis zum Exzess an,
zum Beispiel. Nein, ich glaube, dass das ein an und für sich auch eine gewisse Hemmung ist oder irgendwie eventuell auch ein Schuldgefühl, wenn die Zeit schon zu lange fortgeschritten ist, dass man sich einfach denkt, naja, jetzt ist eh schon so spät, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ja?
Bad Johann, das heißt, Sie empfehlen, trotzdem anzurufen, trotzdem einen Brief zu schreiben, trotzdem eine Mail zu schreiben.
Ja, ich empfehle, aber meine Empfehlung ist, wer bin ich, dass ich solche Instruktionen zu geben habe, nicht?
Also nein, Empfehlung könnte ja darauf beruhen, auf Lebenserfahrung, ohne Instruktionen zu geben, könnte man sagen,
also
ich habe gesehen, meine Mutter ist damit so gut nicht gefahren, war eigentlich eher traurig, weil ihr dann niemand geschrieben hat. Hätte sie geschrieben?
Und ja, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie das wahrgenommen hat, dass sie einen Brief bekommt, war sie ja noch nicht dement. Das heißt, die Schwestern sind ja, obwohl sie alle viel, viel jünger waren, lange, lange vor ihr gestorben. Ja, die waren im Heim und teilweise haben sie auch Alzheimer gehabt. Die konnten auch gar nicht, eine konnte gar nicht mehr sprechen und nicht reden, sich nicht artikulieren, was ja meine Mutter sehr wohl konnte. Ja, also sie hat ja Hannes Benedetto Pircher, der den Prolog geschrieben hat, über den ich sehr glücklich bin, weil er sie ja auch fast 4 Jahre gekannt hat. Ja? Und wenn er zu uns, also zu ihr nach Hause kam und wir nett beisammen saßen und etwas Gutes vielleicht gegessen haben, getrunken haben, da hat sie immer, also ist sie aufgeblüht, ja, also da hat sie ja manchmal mit ihm Italienisch, weil er ist ja Südtiroler, hat sie mit ihm begonnen, Italienisch oder Französisch zu sprechen, ja, also das konnte sie ja alles.
Ich hätte nicht vergessen, wenn ich gewusst hätte, ist einer dieser Sätze, der in dem Handicap, in der Handicap-Anthologie ist. Ich hätte nicht vergessen, wenn ich gewusst hätte.
Ja.
Hat sie damit wohl auch gemeint, dass das, was man normalerweise zu wissen glaubt, nicht so tiefgehend ist, dass es wirklich Wissen ist?
Nein, es ist einfach das Bewusstsein, dass sie gewusst hat, dass sie etwas vergessen hat. Und sie hat auch gesagt, es ist eine große Kunst, vergessen zu können.
Wie deuten Sie das?
Nur, dass gewisse Sachen es für sie besser waren, es zu vergessen.
Vertreibung.
Genau, zum Beispiel. Oder Schicksalsschläge oder gewisse Sachen, die eben nicht so passiert sind, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hat. oder wie sich das jeder Mensch vorstellt. Nicht?
Also, weil
jeder Mensch auf
Vertreibung aus der Bukowina stellt sich niemand vor, der dort wohnt.
Ja, eh.
Und vergessen aber als ganz was anderes als verdrängen.
Ja, das stimmt. Also sie hat ja natürlich auch sehr, sehr viel verdrängt. Sie wollte auch, ich kann mich erinnern, dass eine Mittelschulprofessorin wollte zum Beispiel lange, lange davor, das ist sicher schon 20 Jahre her, wollte sie Aufnahmen machen, dass sie ihre Lebensgeschichte ihr erzählt. Und sie hat gesagt, nein, das möchte sie nicht, weil das macht sie nur traurig. Das will sie nicht.
0800 22 69 79 ist unsere Telefonnummer. Wenn Sie mit Batja Horn sprechen wollen, über das Vergessen, über das Erinnern, über das Denkmal setzen für verstorbene Angehörige, melden Sie sich. Herr Rosner hat angerufen. Guten Tag, Herr Rosner.
Grüß Gott, hier ist Rosner. Ich weiß nicht ganz, ob mein Argument genau zu dem Thema passt, aber es geht ums Alzheimer. Ich habe eine Mutter, mit meinen Geschwistern 7 Jahre gepflegt. Ich habe auch bei uns in der Siedlung draußen, wo wir wohnen, hinter Stammersdorf, haben wir 3 Alzheimer-Frauen. Aus meiner Erfahrung, ich bin kein Arzt, ja, aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass im Alzheimer auf einem gewissen Stadium die Leute aufhören zu sprechen, aufhören, eigene Meinung ist überhaupt weg, nach außen hin. Was sich innen abspielt, wissen wir nicht. Nach außen hin, Artikulationsfähigkeit hört vollkommen auf und beziehungsweise dann auch das Verrichten der einfachsten Tätigkeit. Also was geistig innen sich abspielt, wissen wir nicht. Aber der Körper nach außen hin ist vollkommen hilflos.
Das heißt, es gibt darf ich da nur anmerken, ich habe das Gefühl, Sie glauben gehört zu haben, wir hätten gesagt, Frau Rosenheck hätte Alzheimer gehabt. Wir haben das nicht gesagt, wir haben von Demenz gesprochen.
Ach so, na, dann ist es viel weiter. Entschuldigen Sie mal. Alles in Ordnung.
Aber trotzdem, Ihre Erfahrungen finde ich sehr interessant. Also reden wir da...
Das ist ja teilweise auch richtig, was der Herr Rosner sagt. Nebstbei habe ich einen Cousin, der auch Rosner heißt.
Na doch, schon. Ja. Ja. Aber ich möchte gleich dazu sagen, wir sind selber 8 Kinder. Das ist durchaus möglich.
Das glaube ich weniger. Nein. Aber egal, wie dem auch sei. Bezüglich der Hilflosigkeit kann ich da natürlich auch etwas dazu sagen. Das heißt zum Beispiel, das Kochen, das sich beschäftigen mit Haushaltssachen. Dazu hat sie entweder keine Lust, aber ich glaube vielmehr keine Kraft gehabt. Das heißt, sie war eine passionierte Köchin, sie hat immer gut gekocht. Wir haben ein sehr gastfreundliches Haus gepflegt. Das heißt, sie hat es gepflegt, sie hat eingeladen, sie hat gekocht. Und sie hat die Leute auch eingeladen, die auch teilweise bei uns gewohnt haben, ob verwandt oder nicht verwandt. Einfach, weil sie einfach ein gastfreundlicher Mensch war, auch mein Vater. Ja, also zum Beispiel, wenn Leute aus dem gewesenen Osten gekommen sind, aus Rumänien oder wo auch immer, da hatten sie eine Adresse, Schottenring, Rosenheck, und die kamen und die haben bei uns gewohnt, die haben bei uns gegessen und so hat sich das bei uns abgespielt. Das heißt, das habe ich zu Hause gesehen und ich glaube, ich bin auch ganz schön gastfreundlich und koche auch recht gerne. Aber das mit der Hilflosigkeit, das stimmt voll auf. Das heißt, es lassen ja verschiedene Sachen nach, nicht nur das Gedächtnis, sondern auch die Motorik, das Gehen, das Stehen, das Unsicherheitsgefühl, das angewiesen zu sein, dass jemand den Arm ihr reicht, dass sie nicht hin und her wackelt, was letztens sehr oft leider Gottes passiert ist und auch natürlich ein paar Stürze, das war auch im Programm, aber vielleicht ist die Demenz nur ein Vorgeschmack auf Alzheimer, aber es ist auch eine Sparte des Alzheimers, es gehört dazu.
Herr Rosner, Frau Horn, eine Frage. Heute in den Salzburger Nachrichten gab es ein Interview mit dem Philosophen Gernot Böhme und das stand unter der Überschrift, man müsse wieder lernen, abhängig zu sein. Im Alter eben, die Situationen, die Sie geschildert haben. Und da gibt es ja aber die andere Seite auch, man muss auch lernen, dass Menschen, von denen man selbst abhängig war, von einem abhängig sind. Wie geht man damit um? Darf ich das Sie fragen, Herr Rosner, zuerst?
Naja, die Schwierigkeit ist natürlich die, dass man nicht gefragt wird. Die Mutter ist da und daher tue ich es. Das ist also so wie ich atme, nicht? Sie hat mir das Leben gegeben, sie hat auf mich gesorgt, vom Windeln etc. Und jetzt bin ich erwachsen und sie ist hilflos. Also ich habe mich dieser Frage eigentlich nie gestellt, muss ich zugeben, ja, und nicht darüber nachgedacht.
Darf ich fragen, wie alt Ihre Frau Mama ist?
Meine Mama war damals knapp an die 80, aber unter 80, ich habe knapp 79. Mhm. Es war, vor 10 Jahren ist gestorben, sie ist 24 geboren, na ja, dann wäre sie, dann war sie 78, ne, ja. Mhm. 78, und ich bin 51 geboren, also werde ich jetzt 62. Und damals war ich 52, vor 10 Jahren. Ne? Das, aber wir sind 8 Kinder, wie gesagt, und daher ist das rund gelaufen. Natürlich mit der Hilfe vom Papa auch, aber das war schon bei uns sehr, sehr viel. Wir waren alle schon sehr erwachsen und haben Familien und konnten das. Aber die Frage extra, wie sie philosophisch jetzt gestellt worden ist von Böhm oder vom Herrn Redakteur, die Frage haben wir uns nie gestellt. Wir haben es getan.
Das ist für mich auch selbstverständlich gewesen. Für mich war es selbstverständlich, dass ich sie nicht in ein Heim gebe, sondern dass ich mich zurücknehme, dass ich verzichte auf Reisen, dass ich verzichte, einen Tagesausflug zu machen, dass ich es organisieren muss, wenn ich einmal ins Theater oder ins Kino gehen wollte oder eine Einladung hatte. Da bin ich eben nur kurz geblieben. Also in letzter Zeit waren das maximal 2,5 bis 3 Stunden. Und da hatte ich auch immer ein mulmiges Gefühl, hoffentlich ist nichts passiert, hoffentlich hat sie sich nicht selbstständig gemacht und ist dann gestürzt oder so. Das waren immer meine Ängste. Und auch obwohl ich dort nicht geschlafen habe, sondern immer nur gewartet habe, bis sie eingeschlafen ist und in der Früh zum Frühstück wieder da war. Mein Lebensmittelpunkt, der auch dort war, nebst meinem sogenannten Geschäft oder Galerie oder Verlag, bin ich ja immer nicht nur, dass das Edition Splitter und Galerie Splitterart hat, habe ich mich ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zersplittert. Das heißt, ich bin in der Früh hin, gefrühstückt, alles vorbereitet, wieder in die Galerie, Mittagessen gemacht, wieder zurück, hin und her. Und
aber
hin
das
und her.
Kann nicht ein jeder.
Nein,
nicht
nein.
Jeder oder jede ja, kann genau. sich das Leben so einteilen.
Genau, das stimmt. Das heißt, ich war in der Situation dadurch, dass ich selbstständig war, mein eigener Herr war, von niemandem angewiesen war, mir auch nicht sagen lassen musste, das sollst du nicht machen, oder obwohl man mir auch von vielen Seiten gesagt hat, du, das geht nicht, du kannst dein Leben nicht aufgeben und so weiter, habe ich gesagt, du, ich möchte das für mich so halten und so das fortsetzen. Und ich habe auch meiner Mama gesagt, du Mutti, wir können jetzt bald ins Altersheim zusammengehen. Und sie hat gesagt, ja, ich aber nicht.
Ja, danke, Herr Rosner, für Ihren
Anruf.
Danke auch,
danke. Alles Gute.
Wie gesagt, Edition Splitter, Sie haben es schon gesagt, ich möchte durchbrennen in meine Welt, heißt das Buch, über das wir sprechen, und es ist eigentlich auch ein Denkmal für Ihre Mutter. Oder ist es auch eine Verarbeitung des Todes für Sie?
Ich glaube, es ist an erster Stelle eine Hommage gewesen, es ist eine Verarbeitung gewesen, und die Resonanz und das Interesse dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin total perplex. Also ich hätte das nie gedacht, weil ich ja prinzipiell auch nicht Publikationen durchführe, die kommerziell 100% sozusagen gewinnbringend sind, sondern ich mache es, weil ich finde, dass gewisse Sachen gemacht werden müssen. Und auch wenn die Buchhändler meinen, sie möchten immer nur die Bücher, die gut gehen, dann kann ich auch nichts dafür machen. Ich werde meine Linie weiter verfolgen und werde eben wenig, aber etwas machen, wo ich glaube, dass das wichtig ist. Und in diesem Buch sozusagen zeigt sich ja, dass das Sätze einer Frau sind, die teilweise dement ist und dann wieder Phasen hat, wo sie total da ist. Das ist so ein Up and Down, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Es gibt so Sachen, die dann auch natürlich traurig machen, weil ihr natürlich bewusst ist, da kommt ja auch eine Passage in dem Buch vor, dass ihr der Kopf wackelt und sie weiß nicht, warum, es ist alles wie ausgelöscht. Und dann wieder, dann hat sie das wieder vergessen und sie spricht von Illusion und von glaubst du, werde ich noch dahin gehen oder das noch machen? Dann hat sie das total vergessen. Oder dass sie manchmal geglaubt hat, dass sie gekocht hat, nicht? Dass sie alles fabriziert hat. Und ich habe gesagt, Mutti, du hast das super gemacht heute. Ja? Und dann sagt sie, meinst du das wirklich? Und ich sage, ja. Also ich habe sie im Glauben gelassen. Und das ist das Wichtigste, weil sie leben in einer Welt, die nicht uns sozusagen oder noch nicht wie soll ich sagen, wir wollen das vielleicht gar nicht eingestehen, dass es uns einmal passieren könnte, dass wir in so einer Situation sind. Aber man muss sich einlassen darauf, dass sie eben in dieser Welt lebt. Und wenn man das akzeptiert und wenn man darauf eingeht, dann glaube ich, dass man auch viel weniger Probleme mit diesen Menschen hat, die eigentlich zu bedauern sind auf der einen Seite. Aber trotz alledem sind sie ja nicht alle unglücklich. Sie sind auch nicht depressiv, wie vielleicht ein ganz normaler, unter Anführungszeichen.
Zu diesem Punkt, gut hast du gekocht. Da gibt es ja auch verschiedene Methoden in der Betreuung von Demenzkranken, wo man sagt, ja, nicht korrigieren, auch genau, wenn es nicht der eigenen Wahrnehmung entspricht, genau, weil da liegt eine andere Wahrnehmung vor.
So ist
man
es.
Könnte den anderen damit entweder verstören, beleidigen, traurig machen, verzweifelt machen.
Vollkommen richtig, was Sie sagen.
Ist ja nicht meine Weisheit, ja, ja. Sondern das, was
ja,
man...
Ja, klar.
Passt eigentlich der Satz sehr gut dazu. Wenn ich nicht verstehe, kann ich verstehen. Aber wenn du nicht verstehst, verstehe ich nicht.
Genau. Das ist entstanden, weil sie etwas gesagt hat und ich habe gesagt, Mutti, bitte erklär mir das, ich verstehe das nicht. Gibt sie mir das zur Antwort? Dass sie es versteht,
dass sie es nicht versteht,
dass ich es nicht verstehe. Dass sie versteht es und ich verstehe es nicht sozusagen. Aber sie konnte es auch dann nicht artikulieren, nicht? Sie hat ja auch gesagt, ich verstehe nicht die Klarheit der Worte, ja?
Ja, aber da ist ja die Klarheit der Worte, die man nicht versteht, gibt ja auch einen klaren Hinweis auf das, dass jedes Wort von jemandem anderen in einer anderen Situation anders verstanden werden kann, dass also die Klarheit möglicherweise eine Chimäre ist.
Genau, das ist alles eine Frage der Interpretation. Aber ich sage, dieser Satz ist entstanden, weil ich es nicht verstanden habe, was sie mir da irgendwie gesagt hat. Aber ich habe nicht gesagt, Mutti, das ist ein Blödsinn oder so irgendwie, sondern ich habe gesagt, bitte erklär mir das noch einmal. Und dann hat sie mir das als Antwort gegeben.
Wenn sie gesagt hat, manchmal bin ich rostig, waren Sie dann mit ihr traurig über den Rost?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das lustig gefunden, weil das ist ja ein Wort, das es ja gar nicht gibt. Sie hat ja deren mehr.
Ja, wenn man stellt sich dann so vor, da tut sich wer schwer beim Bewegen, tut es krammelt und kracht und es läuft nicht rund.
Sie hat, glaube ich, das verbal gemeint. Also sie hat das Rostige nicht auf ihr Bewegungsapparat gemünzt. Nein, das glaube ich nicht.
Es ist kein Kinderspiel, es ist ein Spiel. Das sagt natürlich sehr viel darüber, wie man das Leben sehen kann.
Naja, sie hat ja auch gesagt, was hat sie gesagt mit dem Luxlos? Ich brauche einen Apostel für mein Leben. Es war luxlos und das hat auch gestimmt. Es war auch luxlos. Es hätte, wenn nicht das passiert wäre, was passiert ist, hätte sie natürlich in einem ganz anderen Umfeld und in einer ganz anderen Situation leben können. Nicht?
Aber Vertreibung so aber überlebt, nach
genau.
Israel gegangen,
das war die
nach
einzige
Österreich
Möglichkeit.
Zurückgegangen.
Das war nicht zurück, also, ja, das war kein und kein.
Also genau. Also ja, wenn man genau. die Monarchie als
genau,
größere
genau,
Einheit
genau, da haben Sie vollkommen recht. Nein, es war ja die einzige Chance von diesem kommunistischen Land, von dort wegzugehen. Und da wurden ja auch viele, viele Jahre hat man drauf gewartet, bis man einen ausreisen hat lassen. Ich möchte nicht wissen wollen, was alles da bezahlt werden hat müssen, dass man eben herausgehen konnte mit nackt eigentlich, mit nichts und von Anfang beginnen, als ob man vorher nichts gehabt hätte. Und das war natürlich sehr schwer.
Und, aber in Wien gab es dann zum Glück Verwandte.
Es war ein Ur-Urgroßonkel meiner Mutter, der eine Rechtsanwaltskanzlei gehabt hat über dem Café Brückel, der Dr. Rudolf Dreiling, der meine Mutter eingeladen hat und wir sind dann nachgekommen. Also sie hat die Vorhut gemacht und wir sind dann mit dem Schiff nachgekommen.
Frau Braunheiß, bitte.
Hallo, ja, guten Tag. Ich möchte mich gerne da jetzt einschalten. Ich habe nämlich ein ganz ähnliches Erlebnis wie die Dame, die Sie heute zu Gast haben.
Batja Horn, ja.
Entschuldigung, wie war der Name?
Batja Horn.
Frau Batja Horn, ja. Meine Mutter war auch demenzkrank. Am Anfang wusste man das nicht so genau, hat man das mit Alzheimer-Typ beschrieben. Und ich habe mich daraufhin mit sehr viel Literatur beschäftigt zu diesem Thema und habe sie auch in Pflege genommen zu mir. Es war aber für mich sehr, sehr schwer, alles das umzusetzen, was ich in der Literatur kennengelernt habe. Ich muss sagen, mir war die Pflege dann nach 3 Jahren zu viel. Ich habe dann ein Burnout erlitten. Aber ich habe eine Frage an Frau Horn. Glauben Sie, ist es möglich, dass diese Menschen, denn meine Mutter hat auch ein sehr schweres Schicksal gehabt, sie wurde 1938 aus der Sowjetunion ausgewiesen, Stalinsäuberung und so, wenn Sie wissen, was ich meine, und ist es möglich, dass diese Menschen aus der Realität flüchten?
Na, teilweise sicher, teilweise ja. Sicher.
Ja, unbewusst natürlich, meine ich.
Also, ich glaube sogar bewusst.
Ja, weil Sie auch gesagt haben, sie wollte nicht, dass man darüber schreibt oder erzählen wollte sie auch nicht. Und meine Mutter hat auch nie viel erzählt aus dieser Zeit.
Nein, ich weiß nicht einmal, wann meine Eltern oder wo sie sich kennengelernt haben. Ich weiß nur, dass sie am 11. Oktober 1944 in Czernowitz geheiratet haben. Aber wir wissen alle nicht, wie, wo, was. Ja,
ja, ja. Ja. Das ist eine sehr interessante Sendung. Ich finde das wunderbar, dass Sie das auch in einem Büchlein festgehalten haben.
Ja, ich hoffe, eine Parallele. Ich mache viele nach.
Auch Bücher. Ja, und ich bin auch der Meinung, dass das einfach gemacht gehört und nicht, weil es gekauft werden soll, sondern weil es wichtig ist.
Danke, Frau Braunes.
Ja.
An dieser Stelle ein Hinweis, das Buch wird heute Abend um 19 Uhr im Literaturhaus Wien, Seidengasse 13 im 7. Bezirk vorgestellt. Es wird Burkhard Schmidt, der Philosoph, sprechen. Stefan Eibel wird sprechen. Burkhard Schmidt musste leider absagen.
Nicht der Burkhard Schmidt, der Hannes Benedetto hat abgesagt.
Der Hannes Benedetto, weil ich habe ja gesagt, es wird Burkhard Schmidt sprechen.
Ja, genau.
Ja, genau. Der wird sprechen und Stefan Eibel wird sprechen.
Und der Reinhard Deppe wird Musik improvisieren. Improvisieren.
Also heute am Abend um 19 Uhr im Literaturhaus die Veranstaltung der Edition Splitter. Danke, Frau Braunes. Nächste Anruferin ist die Frau Baumer. Guten Tag.
Ja, grüß Gott, Herr Spaumer. Ich rufe von der anderen Ecke an. Ich bin auch 92 Jahre und komme mit meinem Alltag und so weiter ganz gut zurecht und habe mit großem Interesse jetzt zugehört und eigentlich mich hat mich sehr beeindruckt, dass jemand die Zeit, die Möglichkeit und die Zuwendung hat, einen Demenzkranken liebevollst über 5 Jahre zu betreuen. Ich könnte mir das in meiner Familie, die mir zwar sehr zugetan ist, insofern auch nicht vorstellen, weil die Möglichkeit gar nicht besteht. Man ist nicht so freizügig, dass man sich einteilen kann. Das ist ein großes Plus von Ihnen. Von meiner Seite, als sozusagen Betroffene, weiß ich nicht, ob es mich freuen würde, wenn Aussprüche von mir gesammelt und publiziert werden. Das wollte ich nur von der anderen Seite dieses Spektrums, das Sie angeschnitten haben, sagen.
Auch wenn dann die Leute das bewundern?
Auch wenn die Leute das bewundern.
Weil es ein Bruch der Intimität ist?
Nein, nicht, weil es ein Bruch der Intimität ist, sondern weil man einen fragmentierten Menschen eigentlich zeigt. Und nicht einen Menschen, der noch im vollen Besitz seiner Kräfte ist. Und das finde ich indezent. Das ist meine persönliche Meinung. Sie können eine andere haben, das ist durchaus legal. Aber mich würde das sehr stören. Und wenn eine Kränkung über den Tod hinaus möglich ist, würde es mich auch kränken.
Darf ich da noch dazu etwas sagen? Meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, sagen heißt sich ausliefern. Also das ist nur jetzt abschließend zu Ihrem Statement zu sagen.
Danke, Frau Baumer. Sagen heißt sich ausliefern, weil dann die, die es gehört haben, damit machen, was sie wollen?
Nein, dass man dann sozusagen in deren Händen ist. Es ist so wie eine, eine Auslieferung, nicht?
Das heißt, etwas zu sagen ist schon ein erster vorsichtiger Vertrauensbeweis?
Ja, wahrscheinlich.
Alles, was man sagt, kann gegen einen verwendet werden.
Genau. Sie hat ja auch gesagt, du darfst nicht immer alles erzählen, du darfst nicht immer alles sagen, weil das kann gegen dich einmal ausgenützt werden, nicht?
Wir sind in so einer Auslieferungsgesellschaft. Die Menschen sagen, ohne viel nachzudenken, oft jeden Blödsinn in sozialen Medien. Ja, das sagen auch gescheite Sachen.
Das mache ich regelmäßig nicht. Ja? Also für mich kriegen Sie keine Informationen diesbezüglicher Art. Ich gebe nur ins Facebook zum Beispiel, wenn eine Ausstellungseröffnung ist oder so, aber ich tue mich nie äußern. Vielleicht habe ich das von meiner Mutter sagen, heißt sich ausliefern.
Und um das von Frau Baumer Gesagte fortzuführen, Sie haben sich ja genau überlegt, was Sie sagen. Und in einer der Rezensionen ist am Schluss das letzte Wort gestanden, ein wunderbares Kleinod oder so ähnlich war das. Das heißt, es ist ja ein Denkmal geworden, eher eine Hommage, genau, und nicht ein Nacktmachen.
Nein, nein, das finde ich auch. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie dieses Buch kennen würde und wenn sie darüber wüsste, sie wäre sehr glücklich und sie würde sich schämen, weil sie immer sehr zurückhaltend war und sich nie in den Vordergrund gedrängt hat.
Das heißt, sie würde sich auch schämen.
Sie würde sich schämen, dass man so viel Aufmerksamkeit ihr zugute hält und dass sie sozusagen jetzt im Fokus ist oder dass sie jetzt im Gespräch ist.
Aber eigentlich würde sie sich freuen.
Auf der einen Seite würde sie sich irrsinnig freuen und auf der anderen Seite würde sie sich wahrscheinlich schämen.
Für mich sind die ganzen Sachen eine Verlachkrampfung. Aber das ist einer der Sätze, es gibt keine Lust, wo es keine Kraft gibt.
Genau.
Das heißt, sie hat sehr um die Kraft gekämpft.
Ja, genau. So war es. Wenn ich sie spazieren nehmen wollte, ist ein schönes Wetter gewesen. Und ich habe versucht, sie sehr oft konnte ich sie überreden, aber manchmal war es nicht möglich. Und dann habe ich sie auch gelassen. Wie sie mir diesen Satz gesagt hat, es gibt keine Lust, wo es keine Kraft gibt, habe ich das schon verstanden. Und dann habe ich auch nicht mehr insistiert.
Ein Anruf geht sich noch kurz aus. Frau Ratzka, bitte.
Ja, ich habe eine Mutter, die ist 90 Jahre. Die ist jetzt seit einem halben Jahr im Seniorenheim. Sie ist nicht, sie ist sicher auch dement. Mit 90 ist einfach das Hirn nicht mehr so leistbar. Und ich bin froh, dass sie dort ist, weil wir leben weit weg von ihr. Und sie sagt nach einem halben Jahr, sie ist froh, dass sie da ist. Weil sie weiß, sie ist gut betreut und es stimmt, das ist in Bad Lernfelden, das muss ich aussprechen, das ist ein Seniorenheim, das ist einfach spitze und sie ist in ihrem Umfeld. Ich könnte ihr das nie bieten hier in Wien und nicht irgendwo in Linz und von daher bin ich sehr dankbar, dass das so bei uns gelaufen ist. Und ich muss sagen, die Vorrednerin, die war natürlich vielleicht, also mir würde es nichts ausmachen, weil ich mich manchmal auch verspreche und dann sage, eigentlich müsste ich das aufschreiben. Und bei Kindern habe ich das auch gemacht. Ich habe Sachen aufgeschrieben, ihre ersten Sätze, die eben überhaupt nicht gestimmt haben oder nicht richtig waren. Aber es ist einfach eine schöne Erinnerung. Genauso wird das für diese Autorin sein, denke ich mir.
Frau Ratzka, bleiben Sie noch kurz dran. Frage an Sie und an Frau Horn. Wieder werden wie Kind unfreiwillig, nämlich abhängig und pflegebedürftig. Muss man das lernen? Kriegt man das so besonders mit? Denkt man in solchen Situationen auch an sich selber oder verdrängt man das noch weiter und denkt sich, mir wird es anders passieren, ich falle um und bin tot?
Nein, man kann es lernen, rechtzeitig.
Entschuldigung, Frau Ratzka, bitte.
Lernen die Kinder lernen, indem sie mit Leuten zu tun haben, die mit ihnen ordentlich sprechen. Und die Alten müssen sich rechtzeitig vorbereiten auf solche Zeiten.
Sehen Sie das auch so, Frau Horn? Kann man sich überhaupt darauf vorbereiten? Naja, oder ist es dann da wie ein Keilschlag?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nichts erwarten darf. Ja, das hat ja auch meine Mutter einmal gesagt, man darf sich nicht zu viel erwarten. Und wenn man es nicht genau weiß, kommt es verschoben. Das heißt, also ich denke mir, was meinen Teil betrifft, dass ich also sehr bewusst mir denke, wenn mir, Gott behüte, auch eines Tages so etwas passieren wird, dann werde ich natürlich die Konsequenzen davon ziehen und werde mich irgendwo hinbegeben, wo ich glaube, gut versorgt zu sein. Und ich spreche auch mit vielen Freunden und Freundinnen, die sagen, man müsste sich ein Haus nehmen, so wie eine WG, und da müssten wir uns alle zusammentun und einer hilft dem anderen. Aber das sind vielleicht nur so Zukunftswünsche, die man sich nicht immer so ausdenken kann oder denken, ja, aber nicht umsetzen.
Patti Horn, ganz herzlichen Dank. Heute am Abend um 19 Uhr, wie gesagt, im Literaturhaus Wien die Präsentation. Das Buch heißt Ich möchte durchbrennen in meine Welt, von Silvia Rosenheck, herausgegeben von Patti Horn in ihrer eigenen Edition Splitter.
Morgen. Vielen Dank auch im Namen meiner Mama.
Sie haben auch das Buch allen gewidmet. Genau. Das sei noch hinzugefügt. Morgen in Von Tag zu Tag Gast ist die Schauspielerin Zeje Bürats und es geht um das Leben in Wien. Sie ist in Istanbul geboren, seit 12 Jahren lebt sie in Wien, spielt sie in Wien und sie wird mit Andrea Hauer über diese Erfahrungen, über das Deutschlernen und das erfolgreiche Arbeiten im fremden Land sprechen. Rainer Rosenberg sagt auf Wiederhören. Danke.